D-Radio Wissen. Update.
Es ist, das glaubte ich damals und das glaube ich heute, das beste, das demokratischste Deutschland, was wir jemals hatten.
Aber Bundespräsident Joachim Gauck hat uns alle dazu aufgerufen, dass wir noch viel mehr tun müssen, um das beste Deutschland aller Zeiten zu bewahren. In der letzten größeren Rede seiner Amtszeit hat Gauck heute Bilanz gezogen. Darauf schauen wir im Update als erstes. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Als vor mehr als 25 Jahren die Mauer fiel, da dachten viele, es ist das Ende der Geschichte. Ab jetzt kann es nur noch bergauf gehen, Deutschland ist wieder vereinigt und der Kalte Krieg vorbei. In den letzten Jahren hat unsere stabile Nachkriegsordnung aber Risse bekommen. Die Bedrohung durch islamistischen Terror ist gewachsen, die EU in der Krise. Es scheint auch keine Lösung für Kriege wie in Syrien zu geben. Und in den USA kommt ein Populist an die Macht. Auch in Deutschland zeigen sich Hass und Nationalismus.
Nun, nach fast 5 Jahren, bin ich stärker beeinflusst von dem Bewusstsein, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahren drohen. Und dass große Anstrengungen notwendig sein werden, um es für die Zukunft stark zu machen.
Aber wie? Dazu hatte Gauck einiges zu sagen. Zum Beispiel, dass wir uns mehr füreinander engagieren sollen und für die Demokratie. Viele machen das auch schon, sagte er.
Aber andererseits existiert in Teilen der Gesellschaft ein Anspruchsdenken, das den Staat allein als Dienstleister sieht, von dem sie wie Kunden erwarten, dass er ihre Erwartungen und Wünsche möglichst umfassend befriedigt.
Deutschland sei schließlich kein politisches Versandhaus, sondern brauche Mitbestimmung und Debatten, auch mit Populisten. Die hat Gauck in seiner Rede zwar scharf kritisiert und mehr Weltoffenheit gefordert, er meint aber auch, dass ein Land nicht so gut vorankommt, wenn einige Meinungen ignoriert werden.
Die Einbeziehung von Positionen und Themen, die von der politischen Mitte kritisch beäugt werden, verschärft die Debattenlage, natürlich. Aber sie kann auch hilfreich sein, denn sie erhöht mittelfristig die Akzeptanz demokratischen Regierens.
Eine weitere Bedrohung, Terrorismus. Da soll Deutschland lieber auf schärfere Sicherheitsmaßnahmen setzen. Das Argument, dass dadurch Freiheiten eingeschränkt werden, zählt für Gauck weniger.
Der Rechtsstaat verliert, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweist. Nicht zuletzt verliert er seine Vertrauenswürdigkeit.
Und auch um internationale Politik ging es in Gaucks Abschiedsrede, zum Beispiel um die Flüchtlinge. Verwaltungskrisen wie letztes Jahr kann es seiner Meinung nach jederzeit wieder geben.
Ohne eine effiziente Sicherung der europäischen Außengrenzen, ohne eine geregelte europäische Einwanderungspolitik und letztlich ohne Verbesserung der Lebensumstände in den Herkunftsländern werden krisenhafte Zuspitzungen auch in Zukunft zu erwarten sein.
Gemessen an seinen Möglichkeiten könnte sich Deutschland in der Welt deutlich stärker engagieren.
Für Krisenprävention und Diplomatie, für Entwicklungszusammenarbeit und Missionen der Vereinten Nationen, aber auch für eine verbesserte Verteidigungsfähigkeit im westlichen Bündnis.
Denn Diplomatie ist seiner Meinung nach nur dann möglich, wenn alle mitspielen. Wenn andere stattdessen zu den Waffen greifen, müsse man ebenfalls militärisch reagieren. Auch wenn Gaucks Forderungen nicht neu sind, er hat für seine letzte Rede viel Applaus bekommen. Zuhörer wie der Liedermacher Wolf Biermann und Bundestagspräsident Norbert Lammert haben sie als gut und klug gelobt.
Was sonst noch wichtig war?
Sollte Beate Zschäpe im NSU-Prozess verurteilt werden, dann ist sie nach Ansicht des psychiatrischen Gutachters voll schuldfähig. Er geht auch davon aus, dass Zschäpe weiterhin gefährlich ist. Diese Einschätzung ist die Voraussetzung dafür, dass Zschäpe nach einer Haftstrafe in Sicherheitsverwahrung genommen werden könnte. Ihr wird vorgeworfen, an 10 Morden und 2 Sprengstoffanschlägen des rechtsterroristischen NSU beteiligt gewesen zu sein.
Ich würde so sagen, ich laufe, Cem kickt. Ich bin Protestantin, eher Vegetarier. Findet sich noch einiges, was wir an Ergänzung haben. Cem kam zu den Grünen, weil er die Natur bewahren wollte. Ich bin in die Bürgerbewegung gekommen, weil ich Deutschland verändern wollte.
Wir passen gut zusammen, will Katrin Göring-Eckardt sagen. Sie bildet zusammen mit Cem Özdemir das Spitzenduo für den Bundestagswahlkampf. Anders als bei SPD und CDU hat bei den Grünen die Basis die Spitzenkandidaten gewählt. Fraktionschefin Göring-Eckardt war als einzige weibliche Bewerberin schon gesetzt. Parteivorsitzender Özdemir setzte sich knapp gegen den schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck durch. Die Wahl ist interessant, weil beide Kandidaten aus dem bürgerlichen Realo-Lager stammen und als offen für Schwarz-Grün gelten. Bei der Pressekonferenz haben die beiden Spitzenkandidaten schon mal den Kurs für den Wahlkampf bekannt gegeben.
Ja, wir wollen Natur erhalten und Klima schützen. Das wird der Kern des grünen Wahlkampfes sein, selbstverständlich. Das wird er bleiben.
Auch Integration, Weltoffenheit und Sicherheitspolitik sollen eine Rolle spielen. Ziel ist ein zweistelliges Ergebnis bei der Bundestagswahl. Dazu wollen die Grünen auch Nichtwähler gewinnen. Als Termin für die Bundestagswahl hat die Bundesregierung heute übrigens den 24. September festgelegt. Drohnen werden als Spielzeug immer beliebter. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Sie teilen sich ihren Luftraum mit Flugzeugen und können von oben alles Mögliche fotografieren, ohne Kontrolle. Die Bundesregierung hat deswegen schärfere Regeln für Drohnenbesitzer beschlossen. Kleine Drohnen müssen mit dem Namen und der Adresse des Besitzers gekennzeichnet werden. Große Drohnen ab 2 Kilo dürfen nur noch von Leuten gesteuert werden, die einen Kenntnisnachweis haben. Das kann zum Beispiel eine Pilotenlizenz sein. Außerdem sollen die Drohnen nicht mehr höher als 100 Meter fliegen dürfen, damit sie Flugzeugen und Hubschrauber nicht in die Quere kommen. Über Polizeiwachen und Rettungsdiensten, in der Nähe von Flughäfen und über fremden Grundstücken gilt ein Flugverbot. Mit der Verordnung muss sich als nächstes der Bundesrat auseinandersetzen. Die WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning wird frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Das hat US-Präsident Barack Obama angeordnet. Er hat die Gefängnisstrafe der Whistleblowerin in einer seiner letzten Amtshandlungen deutlich runtergesetzt. Manning war eigentlich zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt soll sie im Mai schon nach 7 Jahren entlassen werden. Chelsea Manning hatte, damals noch als Bradley Manning, als Soldat im Irak gedient und hunderttausende geheime Militärdokumente an WikiLeaks weitergegeben. Manning sitzt in Isolationshaft. Nach Angaben von Unterstützern hat sie schon 2-mal versucht, sich das Leben zu nehmen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander, ob die Begnadigung von Chelsea Manning eine gute Idee war. Christian Tölken schreibt auf Facebook, ein Akt der Klugheit und Menschlichkeit. Julius Kohl meint dagegen, für mich riecht das alles bisschen nach Imagepolitur. Und Jan-Ole Hansen beschwert sich, warum nennt man einen verurteilten Landesverräter euphemistisch Whistleblower? Dominik Schneider antwortet darauf, wie kann jemand, der seinem Land den Dienst erwiesen hat, über die vertuschten Gräueltaten der eigenen Armee aufzuklären, ein Landesverräter sein? Da muss man schon ziemlich verquer denken. Marco Osterloh findet, schon eine skurrile Geschichte. Man wird verurteilt wegen schwerer Straftaten und kann sich dann durch Hungerstreik freipressen und bekommt obendrein noch eine operative Geschlechtsumwandlung bezahlt. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wolfgang Weise findet die Freilassung keine noble Geste. Dass Menschen, die die Wahrheit ans Licht bringen, eingesperrt werden, ist ein Zeichen, wie besorgniserregend kriminell ein Staat ist. Jetzt von einer großen Geste statt von einer längst überfälligen Freilassung zu sprechen, ist für mein Verständnis voller Hohn. Und Joachim Haag hat auch einen Vorschlag parat. Finde ich gut. Es fehlen aber noch Assange und Snowden. 3 Tage sind ja noch.
Was noch wichtig wird.
Einen Monat nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt geht die politische Aufarbeitung weiter. Morgen beschäftigt sich der Innenausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags mit dem Fall Amri und mit der Frage, ob Behörden und die Landesregierung Fehler gemacht haben. In einer Aktuellen Stunde des Bundestags hat Innenminister Thomas de Maizière heute angekündigt, dass alle bekannten Gefährder neu überprüft werden. Außerdem wurde bekannt, dass die Sicherheitsbehörden die Spur von 3 Gefährdern verloren haben.
Und sonst in der Welt?
Im Norden Malis hat es bei einem Selbstmordanschlag auf einen Militärstützpunkt viele Opfer gegeben. Behördenvertreter sprechen von etwa 50 Toten und mehr als 100 Verletzten. Der Attentäter hat sich in der Stadt Gao in die Luft gesprengt, als sich gerade malische Soldaten und frühere Rebellen für eine gemeinsame Patrouille versammelt hatten. Diese Patrouillen sind Teil des Friedensabkommens, mit dem Mali stabilisiert werden soll. In Gao ist einer der wichtigsten UNO-Stützpunkte im Land. Da sind auch mehr als 500 Bundeswehrsoldaten stationiert. Sie unterstützen die UNO-Friedensmission. Die Bundesregierung hat vor kurzem erst beschlossen, mehr Soldaten nach Mali in Westafrika zu schicken. Am Freitag ist es soweit, dann wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Kurz vorher hat jetzt eine der Frauen, die Trump sexuelle Belästigung vorwerfen, Klage eingereicht wegen Verleumdung. Denn Trump hatte ihre Anschuldigungen auf einer PK öffentlich bestritten und als Lüge bezeichnet. Hintergrund ist ein Treffen zwischen Trump und einer Kandidatin seiner Reality-TV-Show The Apprentice vor 7 Jahren. Damals wollte sich Summer Service über einen Job unterhalten, wie sie sagt. Trump habe sie dabei aber gegen ihren Willen an sich gedrückt und ihr an die Brust gefasst. Laut dem kommenden US-Präsidenten hat das Treffen niemals stattgefunden. Service klagt jetzt, weil sie nicht als Lügnerin dastehen will. Sie ist laut ihrer Anwältin bereit, die Klage zurückzuziehen, wenn Trump den Vorfall zugibt. In Japan kann man sich als Tourist schon mal ziemlich verloren fühlen. Nicht mal der Gang aufs Klo ist eine sichere Bank, denn japanische Hightech-Toiletten sind oft mit so vielen Funktionen ausgestattet, dass ein falsch gedrückter Knopf schon mal zu einer ungewollten Intimspülung führen kann. Und dann sind die Buttons je nach Hersteller und Modell auch noch unterschiedlich beschriftet. Zumindest damit soll jetzt Schluss sein, berichtet der britische Guardian. 9 Hersteller des japanischen Sanitärindustrieverbandes haben versprochen, in Zukunft die gleichen 8 Symbole zu benutzen, um die Knöpfe auf ihren Klos zu erläutern. Das ist auch als Vorbereitung für die kommenden sportlichen Großereignisse gedacht. In 2 Jahren ist Rugby-WM in Japan, danach die Olympischen Spiele in Tokio. Und dann sollen es die Touristen einfacher haben. Bei Umfragen hatte zumindest jeder 4. gesagt, dass er mit den Hightech-Klos überfordert war.
Wissensnachrichten.
Haben Leute, die schnell sprechen, auch viel zu sagen? Das haben Linguisten in den USA jetzt mal untersucht. Veronika von Borries aus unseren Wissensnachrichten. Du hast dir die Studie angeschaut. Wie ist es jetzt, wenn ich schneller rede? Kann ich dann auch mehr Inhalt transportieren sozusagen?
Also wenn man dieser Studie glaubt, nein. Wenn du mir jetzt zum Beispiel von deinem Date gestern Abend erzählen willst, dann kannst du schnell reden oder langsamer reden. Du wirst in etwa gleich lange brauchen, um die Geschichte rüberzubringen.
Wie haben die Forscher das rausgefunden?
Die haben sich 1000 Aufnahmen von Gesprächen angehört und die analysiert. Auf der einen Seite haben sie bei jedem Sprecher gemessen, wie lang er brauchte, um bestimmte Wörter auszusprechen und wie viele verschiedene Wörter er benutzte. Außerdem haben sie sich angeschaut, wie komplex die Sprache war. Also wie ist die grammatikalische Struktur der Sätze? Sind die eher lang oder kurz, eher komplex gebaut oder simpel? So, und aus diesen Zusammenhängen haben die Forscher dann statistische Zusammenhänge errechnet.
Das hört sich kompliziert an.
Ja, also ich glaube, auch meine Fähigkeiten in Sachen Statistik übersteigt es ein bisschen. Aber die Wissenschaftler sagen, sie haben ein klares Ergebnis. Je schneller jemand spricht, desto weniger Informationen steckt in dem, was er sagt. Also die Grammatik ist einfacher, die Wörter auch. Und das heißt, jemand, der schnell spricht, braucht mehr Worte, um zum Punkt zu kommen. Wer dagegen langsam spricht, der benutzt eher mal kompliziertere Grammatik, auch mal ein Fremdwort. Also der Informationsgehalt pro Satz ist dichter, wird aber eben auch langsamer vorgetragen.
Und damit kommt es am Ende aufs Gleiche raus.
Genau, egal wie du sprichst, ob schnell oder langsam, du kannst genauso viel in der gleichen Zeit sagen.
Schön, dann kann man sich ja auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Kommen wir von der Sprache zu unseren Haaren. Die sollen so widerstandsfähig sein wie Stahl.
Ja, das zeigt eine Studie von Nanowissenschaftlern aus San Diego. Die sagen, Haare bestehen im Grunde genommen aus 2 Teilen. Einmal der Matrix im Inneren, die ist eher so chaotisch angeordnet. Und außenrum sitzt eine Hülle, der Cortex. Und die besteht aus parallel verlaufenden festen Fasern.
Und die machen jetzt unsere Haare so stark, oder wie?
Ja, denn wenn man sich diese Fasern näher anschaut, dann sieht man, dass die auch zusammengesetzt sind. Und zwar aus spiralförmigen Ketten. Und wenn du jetzt an so einem Haar ziehst, dann werden diese Ketten auch in die Länge gezogen, bis sie ganz flach beisammen liegen. Und so kann man halt ein Haar auf das 1,5-fache seiner Länge dehnen, bevor es reißt. Und die Idee ist jetzt halt, dass man diese Vorlage nutzen könnte, um neue Materialien zu entwickeln.
Wir müssen jetzt noch über eine Sache reden, die ein bisschen gruselig und traurig ist.
Ja, es geht um Feldhamster.
Ja, eigentlich ganz süß sind.
Ja, bis du mal eine Feldhamster-Mama siehst, die ihre eigenen Babys frisst.
Was?
Ja, das passiert, wenn die Mütter sich ausschließlich von Mais ernähren. Herausgefunden haben das Forscher aus Straßburg. Die haben eine Gruppe von Feldhamstern einen ganzen Frühling lang vor allem mit Mais gefüttert. Eine Vergleichsgruppe bekam vor allem Weizen. Beide Speisepläne hatten gleich viele Nährstoffe und Kalorien.
Aber waren offenbar nicht gleich gut.
Nein, Hamstermütter, die nur Mais bekamen, säugten ihre Jungen oft nicht, sondern legten sie auf den Maishaufen und fraßen sie dann auch auf. In einem zweiten Experiment fanden die Wissenschaftler auch den Grund, den Hamstern fehlte Vitamin B3, das sie offenbar durch Mais eben nicht bekommen. Die Wissenschaftler sagen deshalb auch, dass großflächiger Maisanbau für das Überleben der Feldhamster eine echte Gefahr ist.
Danke, Veronika.
Wetter.
Auch die Nacht hat für den Norden hier und da noch Schauer dabei, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen zum Teil ordentlich runter auf plus 1 bis minus 15 Grad an den Alpen. Morgen sind in der Nordhälfte weiter viele Wolken unterwegs. Weiter südlich hat die Sonne nochmal Chancen, dann höchstens minus 8 bis plus 5 Grad. Der Freitag bringt kaum Änderungen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.